Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Herzlich willkommen zu einer neuen Woche Info auf Rabe. Gestern vor 7 Monaten bestieg Donald Trump den Thron des amerikanischen Präsidenten und das nehmen wir in unserer Rubrik Trump Watch jeweils zum Anlass, auf einen Monat Trump-Regentschaft zurückzublicken. Da wir vor einem Monat Sommerpause machten, gibt's heute gleich 2 Monate. Keine Angst, langweilig wird es nicht, solange Trump an der Macht ist. Wie lange noch bleibt er denn tatsächlich an der Macht? Diese Frage versuchen wir dann im 2. Teil unserer Trump-Watch-Sendung zu beantworten. Am Mikrofon durch die Sendung begleitet Michael Spahr.
Radar Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Zuerst befassen wir uns mit den aktuellen Meldungen des Tages. Heute von und mit Katrin Hiss.
Dieses Wochenende fand in Bümpliz die alljährliche Chilbi statt. Wie ein Journalist am Freitag twitterte, habe dabei eine Gruppe Rechtsextremer die Hauptbühne bestiegen und den Hitlergruß gezeigt. Rund 200 Gäste hätten zugesehen, eingegriffen hätte niemand. Chilbi-Präsident Rudolf Aschlimann sagte gegenüber 20 Minuten, er sei zwar traurig über die Vorkommnisse, aber solche Typen, die sich volllaufen lassen und ihre Aggressionen loswerden wollen, gäbe es halt immer mal wieder. Der Berner Gemeinderat will in Zukunft pragmatischer vorgehen beim Thema Besetzung und Zwischennutzung von leerstehenden Häusern. Wie er heute in einer Medienmitteilung schreibt, sei er bestrebt, Leerstände zu vermeiden. Keine Option sei für den Gemeinderat jedoch die Praxis in Zürich, wonach Besetzungen erst geräumt werden, wenn eine gültige Abbruch- oder Baubewilligung vorliegt. Grund dafür sei die Berner Ausgangslage. Mit der Schaffung der Einheitspolizei unter der Zuständigkeit des Kantons Bern fehlt dem städtischen Gemeinderat die Kompetenz, eine solche Regelung zu erlassen. Und auch im Ausland sind Zwischennutzungen ein Thema. Am Samstag hat die Polizei ein besetztes Haus im Zentrum Roms geräumt. Wie verschiedene Medien berichten, wurden so auf einen Schlag fast 1000 Menschen obdachlos. Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International und die UN-Flüchtlingshilfe kritisieren die Räumung des ehemaligen Bürogebäudes. Ein großer Teil der BewohnerInnen waren Geflüchtete aus Ostafrika. Ein US-amerikanisches Kriegsschiff ist vor der Küste Singapurs mit einem liberischen Tankschiff zusammengestoßen. Seither werden 10 Mitglieder der Besatzung des amerikanischen Schiffes vermisst. Ob auch das Tankschiff Besatzungsmitglieder verloren hat, ist nicht klar. Gleichzeitig hat die USA zusammen mit Südkorea ein Militärmanöver begonnen. Grundlage der 11-tägigen Übung sei eine computergestützte Simulation eines Krieges auf der koreanischen Halbinsel, wie die deutsche Zeitung Die Zeit schreibt. Noch Anfang dieses Monats gab es heftige verbale Auseinandersetzungen zwischen dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong-un und dem US-Präsidenten Trump. Diese beruhigten sich erst, als Kim versicherte, er werde Angriffspläne bis auf Weiteres auf Eis legen. Mehr dazu jedoch später in dieser Sendung. Und noch zum Wetter. Morgen Dienstag ist es tagsüber sehr sonnig bei rund 25 Grad. Dann steigen die Temperaturen für den Rest der Woche auf rund 28 Grad bei einem Mix aus Sonne und wenigen Wolken.
Rabe Info.
Seit Mitte Januar ist Donald Trump nun also Präsident der Vereinigten Staaten. Das sind trotz gefühlten 7 Jahren erst 7 Monate. Die Zeit war geprägt von fragwürdigen Tweets, Job-Rochaden und einem Präsidenten, der am liebsten Golf spielt. Die Medien berichten beinahe täglich über die neuesten Verfehlungen des Mannes im Weißen Haus, darunter oft Meldungen, welche zwar ein klares Bild zeichnen von einem narzisstischen, unfähigen Präsidenten. Allzu oft haben diese Geschichten jedoch keinen wirklichen Newswert. Ist es wichtig, ob First Lady Melania Donald Trumps Hand nicht halten will oder dass Trump in einem Interview Syrien und Irak verwechselt? Beängstigend sind diese Fakten, aber im Endeffekt folgenlos. Wir vom Info-Team finden, dass wir uns nicht ablenken lassen sollten von seinen verstörenden Auftritten, sondern dass wir ganz genau hinschauen müssen, was zurzeit wirklich passiert in den USA. Welche neue Regelungen werden implementiert, ganz abseits vom Medienrummel? Welche Gelder werden gekürzt, welche erhöht? Wer muss mit weiteren Einschränkungen rechnen, wessen Steuern werden gesenkt? Wir blicken zurück auf die letzten 2 Monate US-Politik unter Trump in unserer Serie Trump Watch. Gehen wir 2 Monate zurück. Was ist passiert am 22. Juni?
Trump befördert Richard Holt in seinen BeraterInnenstab. Richard Holt ist jedoch auch Berater der Saudi-Regierung. In dieser Position verdient er knapp $500,000 pro Jahr. Nun darf er auch Trump beraten. Er sitzt in einem Gremium, welches den Präsidenten bei Personalentscheidungen unterstützt.
23. Juni.
Die Washington Post veröffentlicht einen Bericht, laut welchem Wladimir Putin höchst selbst einem Cybersecurity-Team Instruktionen gegeben haben soll, um Donald Trump zum Wahlsieg zu verhelfen.
25. Juni.
Tag des Fastenbrechens, das Ende des Ramadans. Seit beinahe 20 Jahren wird dieses Fest auch im Weißen Haus gefeiert. Zu Gast sind bekannte amerikanische Muslime, muslimische Parlamentsmitglieder und DiplomatInnen aus muslimischen Ländern. Nicht so unter Präsident Trump. Er setzt die Feier aus und belässt es bei einer Medienmitteilung.
27. Juni.
Das Umweltministerium beendet Bestrebungen, ein Pestizid namens Chlorpyrifos zu verbieten, welches von Multi Dow Chemical hergestellt wird. Tausende von KinderärztInnen unterschreiben ein Papier, welches die Entscheidung vom Vorsitzenden Scott Pruitt als höchst alarmierend bezeichnet. Scott Pruitt, wir erinnern uns, ist der klimawandelleugnende Vorsitzende der Umweltschutzbehörde EPA.
Many of the fruits and vegetables you and your kids eat today first are treated to a regular dose of sun, water, and pesticides. Farmers say chlorpyrifos is the most effective pesticide available. Now they're relieved to hear under President Trump the EPA won't ban chlorpyrifos, reversing efforts by the Obama administration. Patty Goldman represents environmental groups who sued the EPA.
It's absolutely outrageous. EPA has made findings for 2.5 years now that this pesticide is unsafe and particularly unsafe for children.
30. Juni.
Präsident Obama hatte 3 Monate nach Amtsbeginn ein Gremium geschaffen, welches sich mit den Auswirkungen von Gesetzgebungen auf Frauen und Mädchen auseinandersetzen soll. Eine Sprecherin des Weißen Hauses sagt heute gegenüber dem Online-Nachrichtendienst Politico, dass die Aufrechterhaltung dieses Gremiums evaluiert werden soll.
Oder in anderen Worten, das Gremium wird höchstwahrscheinlich abgeschafft, da es Trump als nicht nötig empfindet.
6. Juli.
Der Vorsitzende der Ethikkommission, Walter Schaub, kündigt. Grund dafür seien laut einem Artikel im The Guardian ethische Bedenken. Trump bereichere sich finanziell persönlich an seiner Arbeit.
9. Juli.
Die New York Times veröffentlicht einen Artikel, welcher zeigt, dass auch im Weißen Haus erste Vorbereitungen getroffen werden für die Zeit nach der möglichen Absetzung des Präsidenten. Vize Mike Pence würde regelmäßig finanzkräftige GeldgeberInnen und einflussreiche Businessmenschen zum Abendessen in seiner Residenz einladen. Die Gästeliste werde dabei nie veröffentlicht, die Treffen seien als privat deklariert.
13. Juli.
Das New Republic Magazine schreibt über die Machenschaften eines russischen Investors. Dieser hatte in den 80er Jahren mit Hilfe von Apartments im Trump Tower Geld aus seinem dreckigen Business reingewaschen. Der ausführliche Bericht zeichnet die Beziehung zwischen Trump und verschiedensten russischen Investoren nach. So haben diese wiederholt halbe Hochhäuser von Trump gemietet, unter anderem in Situationen, in welchen Trump mal wieder bankrott war.
14. Juli.
Das Bildungsministerium lädt ein zu einem runden Tisch zum Thema sexuelle Gewalt auf dem Universitätscampus. Mit dabei VertreterInnen von Männerrechtsgruppen, welche sagen, dass 90% der Anzeigen wegen Vergewaltigung und sexueller Belästigung erfunden seien und dass die Frauen Mitschuld tragen an den Übergriffen.
15. Juli.
Die Washington Post veröffentlicht einen gut recherchierten Artikel über die Präsidententochter Ivanka Trump. Daraus geht hervor, die Modeunternehmerin lässt ausnahmslos alle ihre Aufträge außerhalb der USA nähen, in erster Linie in Bangladesch und Indonesien. Donald Trump zur Made in America Week.
Made in America, right here at the White House. We have all sorts of beautiful equipment and other items on the lawn, in the Rose Garden, all over the place. Made in America, it's the best.
Auch sagen BranchekennerInnen, dass wohingegen Anbieter wie Adidas sich teilweise freiwillig strengere Richtlinien auferlegen, was die Arbeitsplatzsicherheit, ArbeiterInnenrechte und Bezahlung angeht, Ivanka sich äußerst bedeckt hält über die Arbeitsbedingungen in ihren Fabriken. Im Artikel wird eine Arbeiterin aus Indonesien zitiert, deren Lohn nicht zum Überleben reiche.
17. Juli.
Seit Wochen ist bekannt, dass Trump Jr. sich während des Wahlkampfs im Juni vor einem Jahr mit einer russischen Anwältin getroffen hat, welche diskreditierende Informationen zu Hillary Clinton übergeben wollte. Als erste Details zu diesem Treffen von vor einem Jahr ans Licht kamen, meinten die Trumps, das sei ein Für-Nichts-Treffen gewesen. Mittlerweile wächst die Anwesenheitsliste des Meetings jedoch fast täglich. So wird heute die Anwesenheit einer achten Person bekannt. Es ist Irakli Kevalatze, ein Geschäftsmann für eine russisch-aserbaidschanische Investmentfirma. Einer der Anwesenden verriet sich übrigens, weil er auf Facebook sich in den Trump Tower eingecheckt hat, mit dem Kommentar «Preparing for meeting».
18. Juli.
Trump ernennt Michael Dersen zum Vorsitzenden der Abteilung Chemical Safety and Pollution Prevention, ein Teil des Umweltschutzministeriums unter Klimawandelleugner Scott Pruitt. Michael Dersen ist bekannt für sein Hobby. Er schreibt Bücher über wissenschaftliche Bibelgeschichten oder christliche Naturwissenschaft. In seinem Job ist er unter anderem verantwortlich für die Lizenzierung von Pestiziden.
19. Juli.
Trumps Team steht immer noch im Verdacht, mit Russland zusammengearbeitet zu haben. Nachdem James Comey als FBI-Direktor entlassen wurde, weil er Ermittlungen gegen Trump geführt hat, leitet nun Robert Mueller als unabhängiger Beauftragter die Untersuchungen. Trump scheint dies nicht zu gefallen und so machen die New York Times und die Washington Post heute publik, dass Trumps Team nach Wegen sucht, Mueller zu diskreditieren. Ein ganzes Team an AnwältInnen grabe durch Muellers Vergangenheit, um Anklagepunkte zu finden und ihn so als unglaubwürdig darzustellen.
20. Juli.
Kurz nach seiner Vereidigung im Januar hielt Trump seine erste Wahlkampfveranstaltung ab für die Wahlen 2020. In Florida sprach er damals vor einem begeisterten Publikum. Nun macht das Technologiemagazin Wired bekannt, dass Trump seit seiner Amtseinführung und somit dem Start seiner 2020-Kampagne bereits $600,000 Spendengelder in seinen eigenen Geschäften ausgegeben hat. In erster Linie handelt es sich dabei um seine eigenen Hotels.
Trump ist wenigstens in dieser Beziehung sehr geschickt. Er weiß, wie er seine Präsidentschaft benutzt, um viel Geld zu machen.
21. Juli.
Anthony Scaramucci wird neuer Kommunikationschef und löst somit Sean Spicy Spicer ab. Scaramucci stammt aus einer Mittelstandsfamilie, spielte sich jedoch an der Wall Street reich und war ein großzügiger Geldgeber in Trumps Wahlkampf. Seinen Job ist er aber schon nach 11 Tagen wieder los. Der Comedian Bill Hader als Scaramucci:
The Mooch has no regrets, baby! All I did was sell my company, miss the birth of my child, and ruin my entire reputation. All to be king of Idiot Mountain for 11 days.
Vierter 24. Juli.
Ein weiteres Kapitel aus dem Buch Selbstbereicherung. Wie die Nachrichtenagentur Reuters bekannt macht, fordert ein Mitglied des Parlaments, dass die US-Regierung niemanden mehr in Trump-Hotels unterbringen darf.
Oder anders gesagt, bis anhin bezahlt der Staat, also die Steuerzahlenden, dafür, dass Menschen in den Hotels des Präsidenten schlafen. Vom Weißen Haus gab es keinen Kommentar dazu.
28. Juli.
Obamacare wird nicht abgeschafft. Drei republikanische SenatorInnen stimmen gegen ihre Partei, gegen den Präsidenten und somit gegen die Abschaffung von Obamacare. Kein Wunder, niemand weiß genau, was in Trumps Krankenversicherungsplan drinsteht, denn er wurde im Geheimen von 13 Männern geschrieben.
Der vereitelte Versuch, Obamacare abzuschaffen, steht symbolisch für das erste halbe Jahr der Trump-Regentschaft. Es ist ihm nämlich kaum gelungen, eines seiner Wahlversprechen einzulösen.
2. August.
Das Nachrichtenportal Politico macht bekannt, dass der US-Außenminister Rex Tillerson sich weigert, $80 Millionen anzunehmen, welche das Parlament seinem Ministerium zugesprochen hat. Das Geld ist angedacht, um sowohl ISIS als auch russische Propaganda zu bekämpfen.
Scheint fast, als wolle der ehemalige Chef eines Ölkonzerns, welcher ein Leben lang mit Russland sehr erfolgreich Geschäfte gemacht hat, seine einflussreichen Freunde nicht vor den Kopf stoßen.
4. August.
Trump fährt erstmal in Urlaub, und zwar für 17 Tage in eines seiner Golf-Resorts in New Jersey. Der schwarze südafrikanische Comedian Trevor Noah findet, Trump sei in Wahrheit der erste Präsident der Schwarzen, da er die Klischees des Menschen, der faul ist, zu spät kommt und seine ganze Familie mitbringt, viel mehr entspreche als Obama dies je tat.
Donald Trump is everything that people thought a black president would be. When you think about it. All the shit people used to talk about a black president. Donald Trump has done it. Every single thing. People were like, oh, the first black president, what, is he going to arrive 2 hours late for a press briefing? And Donald Trump is doing that now. Donald Trump, people were saying those things. Oh, shit, man, first black president, he going to be bringing his whole family to the White House. Shit. Yeah, this my brother-in-law, this my sister, this my daughter, this my son, they all in. And now Trump is like, all of them are in. This is Ivanka, this is like every single thing that they said.
8. August.
Das Machtgehabe zwischen Kim Jong-un und Trump schreitet stetig voran in Richtung Eskalation. Trump will Fire and Fury, zu Deutsch etwa Feuer und Rage, nach Nordkorea bringen. Später tweetet er sogar, die Waffen seien in Position und geladen. Nicht gerade diplomatisch. Wenige Tage später beruhigt sich die Situation auf Initiative von Kim hin.
10. August.
Die Daily Show berichtet über ein Umschulungsprogramm aus dem Coal Country, den Staaten im Südosten des Landes, welche Kohle abbauten. Bis anhin hat es 100.000 Menschen, die früher in der Kohleindustrie arbeiteten, zu einem Job verholfen. Trump will nun dieses Programm streichen.
11. August.
Und schon wieder ist die Umweltschutzbehörde in den Schlagzeilen. Die New York Times veröffentlicht einen langen, gut recherchierten Artikel über die Machenschaften des Vorsitzenden Scott Pruitt. Wohingegen seine Vorgänger ihre Treffen und Sitzungen stets veröffentlicht haben, herrscht unter ihm Verschwiegenheit. Seine Meetings sind geheim und Teilnehmende müssen ihre Handys abgeben, auch dürften sie des Öfteren keine Notizen machen. Nach Aussagen einer pensionierten Mitarbeiterin ließ er auch Berichte überarbeiten, welche den wirtschaftlichen Nutzen von Umweltschutz bewiesen. Die neuen Versionen behaupteten das Gegenteil, geschrieben wurden sie in 3 Tagen.
12. August.
Charlottesville. Eine Zusammenfassung in Stichworten. Nazis treffen sich, ebenso Menschen, die das nicht so toll finden. Ein Nazi fährt in die Gegendemo, eine junge Frau stirbt. Trump reagiert mit einem Statement, nach welchem nicht gute Menschen auf vielen Seiten anwesend waren in Charlottesville.
Ja, Trump sprang da hin und her mit seinen Verurteilungen. Zuerst verurteilte er eben die Zivilgesellschaft gleichermaßen wie die Neonazis, Ku Klux Klan und Alt-Right-Anhänger und Anhängerinnen. Und dann plötzlich verurteilte er nur noch die Rechtsextremen, um dann wieder ein paar Tage später von einer Alt-Left zu sprechen, also einer alternativen linken Bewegung, die laut ihm sehr gefährlich sei.
14. August.
Zwei Tage nach dem Aufmarsch der FaschistInnen und dem Tod von Heather Heyer nimmt Trump endlich mehr oder weniger eindeutig Stellung gegen rechts. Der Late-Night-Talker Stephen Colbert über Trumps raschen Twitter-Finger, wenn es um andere Themen geht.
And it's not like Trump is a shrinking violet. He's known for criticizing things. If only the president was as mad about neo-Nazis murdering people in the streets as he's been about Hillary Clinton, the New York Times, CNN, Joe Scarborough, Kristen Stewart, the cast of Hamilton, Diet Coke, Nordstrom's not selling his daughter's clothes, Arnold Schwarzenegger, the mayor of London, Sadiq Khan, me, the state of New Hampshire, Gold Star Families, Penn Jillette's Las Vegas show, the movie Django Unchained, Meryl Streep, and Lady Ghostbusters. Sir, how do you feel about Nazis? Give me 48 hours to get back to you.
Der CNN-Reporter Anderson Cooper ordnet die Aussagen Trumps an einer Pressekonferenz zwei Tage nach den Vorkommnissen ein.
In the remarks he made today, the president revealed what he truly thinks about race in America. He revealed what he thinks about fundamental fairness. About a president's role in binding up the nation's wounds and appealing to the better angels of our nature, to quote another former president. He revealed about whether he can ever be a president for all people or just for white ones, a president for people of all beliefs or just the alt-right. Today, President Trump showed the world exactly how little he knows or cares about U.S. history. He showed the world how much a mother's loss matters to him when weighed against whether or not she praised him. He showed the world how far he'll go to avoid admitting he's ever made a mistake. So before we continue, we just want to be real tonight. This was a Unite the Right rally. It was clear from the beginning exactly what kind of people would be attending. White nationalists, white supremacists, neo-Nazis, members of the KKK. They showed up with clubs and shields and some with long rifles. Speakers were announced in advance. Yet on Saturday, the president merely said there was violence on both sides, on many sides. He returned to that discredited line today. Here's some of what he said just a few hours ago.
Senator McCain said that the alt-right is behind these attacks, and he linked that same group to those who perpetrated the attack in Charlottesville.
Well, I don't know. I can't tell you. I'm sure Senator McCain must know what he's talking about. But when you say the alt-right, define alt-right to me. You define it. Go ahead.
Well, I'm saying, as
no,
Senator,
define it for me. Come on, let's go. Define
Senator
it for
McCain
me.
Defined them as the same group.
Okay, what about the alt-left that came charging at him? Excuse me. What about the alt-left that came charging at the, as you say, the alt-right? Do they have any semblance of guilt?
This is Senator McCain's statement.
Let me ask you this. What about the fact they came charging, that they came charging with clubs in their hands, swinging clubs? Do they have any problem? I think they do.
Sorry,
so, you know, as far as I'm concerned, that was a horrible, horrible day. Wait a minute. I'm not finished. I'm not finished, fake news. That was a horrible day. I will tell you something. I watched those very closely, much more closely than you people watched it. And you have you had a group on one side that was bad, and you had a group on the other side that was also very violent. And nobody wants to say that, but I'll say it right now. You had a group on the other side that came charging in without a permit, and they were very, very violent.
Als Reaktion auf Charlottesville und Trumps Verfehlen, klar Stellung gegen rechts außen zu beziehen, kehren fast alle CEOs von Trumps BeraterInnenstab zum Thema Industrie ihm den Rücken.
15. August.
San Francisco verklagt die US-Regierung. Hunderte Städte im ganzen Land weigern sich, die Einwanderungspolitik Trumps umzusetzen, sogenannte Sanctuary Cities. Daraufhin hatte der Präsident entschieden, den Städten Gelder zu kürzen. Nun verklagt also San Francisco das US-Justizministerium, da die Kürzungen der Gelder verfassungswidrig seien.
16. August.
Trumps Chefstratege Stephen Bannon tritt zurück. Kurz davor sagte er in einem Interview gegenüber dem Magazin The Prospect, die Menschen, welche sich am vergangenen Samstag in Charlottesville trafen, seien Losers und Clowns. Hören wir richtig? Trump hat mit seiner Unfähigkeit, White Supremacists zu verurteilen, gerade Stephen Bannon rechts überholt. Der Stephen Bannon, der selbst unter Konservativen zu den absoluten Hardlinern zählt. Der Stephen Bannon, der in der Show Saturday Night Live durchgehend nur als Sensemann dargestellt wurde.
18. August.
Laut Politico hat Trump das Verbot von Transgender-Menschen in militärischen Positionen in einem Wutanfall getweetet.
Breaking news. President Trump banning transgender people from serving in the U.S. military. He made the somewhat surprise announcement in a series of tweets.
Laut einem Whistleblower aus dem Weißen Haus sei Trump frustriert gewesen von langen Gesprächen mit BeraterInnen, die ihm aufzeigten, was für Spielräume er als Präsident hat und welche nicht. Ende letzten Monats hatte Trump per Twitter mitgeteilt, Transgender-Menschen aus dem Militär auszuschließen. Sogar Militärführungspersonen selbst haben diese Entscheidung nicht vom Präsidenten direkt, sondern durch den Kurznachrichtendienst erfahren. Rund 6.000 Transmenschen dienen im amerikanischen Militär. Es geht um jährlich 8 Millionen Dollar. Das ist ungefähr so viel wie 4 Trips nach Mar-a-Lago.
19. August.
Nicht nur Mitarbeiterinnen aus dem Beraterstab für Industrie räumen ihre Plätze. Heute wird bekannt, dass auch 16 Mitglieder des Geisteswissenschaftlichen Beratungskomitees und mehrere Mitarbeitende aus dem Gremium, welches Trump in Sachen digitale Wirtschaft berät, gekündigt haben. Das geisteswissenschaftliche Gremium versteckt in seinem Brief eine geheime Message. Verbindet man die ersten Buchstaben jedes Absatzes, so ergibt sich Resist, Widerstand.
20. August.
Die Proteste von Rechtsextremen in Charlottesville vor einer Woche haben angefangen, weil die Stadt eine Statue von Robert E. Lee entfernen wollte. Robert E. Lee war während des amerikanischen Bürgerkriegs General auf der Seite der Südstaaten und besaß 63 Sklaven. Um weitere Ausschreitungen zu verhindern, haben am jetzigen Wochenende in den ganzen USA Städte angefangen, Denkmäler von Sklavereibefürwortern zu entfernen.
Was? Es gibt Denkmäler für Sklavereibefürworter?
Ja, laut New York Times wurden Dutzende solcher Denkmäler nun entfernt, meistens in der Nacht.
Und was tweetete Donald Trump darauf? Er tweetete, er fände es schade, dass die Geschichte in den USA in Form von Statuen auf einmal wegradiert würde.
Auch die Schweiz ist diesbezüglich nicht ganz unschuldig. So gibt es im Berner Oberland einen Berg namens Agassizhorn. Agassiz war ein Rassentheoretiker im 19. Jahrhundert.
Und schon lange läuft eine Kontroverse, ob überhaupt und dann wann und wie dieser Berg umbenannt wird. Danke für diese Chronologie der Ereignisse, Katrin Hiss. Gleich sprechen wir darüber, ob der Stern oder das Schiff Donald Trump am Sinken ist. Dazu das passende Lied von Cedric Myton and the Congos, Sinking Ship.
Sinking ship, trying to reach the shore. But the weather is so rough, we just can't take anymore.
Rabe Info.
Wir haben jetzt soeben gehört, was in den letzten 2 Monaten Trump-Präsidentschaft passiert ist. Die Ratten verlassen das sinkende Schiff, könnte eine Analyse der aktuellen Situation sein. Stetig laufen Donald Trump die wichtigen Leute davon. Von seinem ursprünglichen Team ist außer Mitglieder seiner Familie kaum noch jemand mit dabei. Steht die Präsidentschaft Trumps tatsächlich vor dem Untergang? Michael Spahr, wie schätzt du die Lage ein?
Als erstes kommen mir da eine Reihe von Tweets in den Sinn, die letzte Woche veröffentlicht wurden und vor allem in den amerikanischen Medien viel zu reden gaben. Für einmal waren es nicht Tweets von Donald Trump, sondern von Tony Schwartz. Tony Schwartz, Ghostwriter von Donald Trumps Autobiografie «The Art of the Deal», schrieb, Trump werde über die Russland-Affäre stolpern. Um sich vor einer Gefängnisstrafe wegen Landesverrat zu schützen, werde Donald Trump einen Deal mit den Untersuchungsbehörden machen, Rücktritt noch dieses Jahr, dafür Immunität. Das sind große Worte, aber Tony Schwartz ist eben nicht irgendein Spinner, sondern er kennt Trump wie kaum jemand anderer. Schwartz hat vor einem Jahr, also noch während dem Wahlkampf, einen langen Artikel im New Yorker geschrieben. Darin beschreibt er, wie Trump tickt, also zum Beispiel, dass er eine sehr kurze Aufmerksamkeitsspanne hat. Schwartz hatte Trump in den 80er Jahren regelmäßig während Monaten getroffen, um dessen Autobiografie zu verfassen. Er warnte vor einem Jahr, dass wenn ein Mensch wie Trump plötzlich über ein Atomwaffenarsenal verfüge, die Welt zu einem sehr unsicheren Ort werden würde. Ob er recht hat, was einen baldigen Rücktritt von Trump betrifft, da bin ich mir nicht so ganz sicher.
Es gibt ja einiges, was einen Rücktritt beschleunigen könnte. Es laufen bereits Verfahren. Möglich wäre zum Beispiel auch, dass Trump für verrückt erklärt würde und deshalb entmachtet würde. Was spricht dagegen?
Obwohl viele Medien jetzt schreiben, der Abgang des rechtsextremen Trump-Einflüsterers Stephen Bannon sei für Trump sehr gefährlich, glaube ich persönlich, auch das Gegenteil könnte der Fall sein. Ohne Bannon rückt Trump wieder ein Stück mehr in Richtung republikanische Partei. Seinen Parteikollegen und Kolleginnen war Bannon schon lange ein Dorn im Auge. Ohne ihn könnte Trump ihr Vertrauen zurückgewinnen. Die republikanische Partei braucht Trump im Moment noch, damit sie ihre Ziele wie Steuererleichterungen für Reiche erreichen kann. Trump braucht die Partei, damit er es endlich schafft, eines seiner Wahlversprechen überhaupt einzulösen. Die Beziehung zwischen Trump und seiner Partei ist im Moment sehr eisig. Jetzt kommt vielleicht auch ein Tauwetter.
Sicher ist, wenn es sich herausstellt, dass Trump ein innigeres Verhältnis zu Russland pflegt oder gepflegt hat, dann dürfte er die Unterstützung der Republikanischen Partei vollends verlieren. Und dann ist seine Präsidentschaft am Ende. Gab es eigentlich schon einmal eine ähnliche Situation in der jüngeren US-amerikanischen Geschichte?
Dass eine Präsidentschaft von Anfang an dermaßen umstritten war, gab es wohl noch nie. Doch es gibt Beispiele wie die Watergate-Affäre um Nixon in den 70er Jahren, als herauskam, dass Nixons Leute in die Parteizentrale der Demokratischen Partei eingebrochen waren, um wichtige Informationen zum damaligen gegnerischen Wahlkampf zu sammeln, war das Ende. Nixon trat zurück und wurde dann sogleich von seinem Nachfolger, seinem ehemaligen Vize Ford, begnadigt. Interessant war auch die Situation vor 16 Jahren. Die Wahl von George W. Bush war ebenfalls äußerst umstritten und knapp. Auch nach seinem Amtsantritt zweifelten viele an der Legitimität seiner Präsidentschaft. Dann kam 9/11. Am 11. September 2001 veränderte der Terroranschlag auf New York und Washington D.C. die Situation komplett. Auf einen Schlag hatte Bush die volle Unterstützung. Auch die gegnerische Demokratische Partei unterstützte ihn dann bei den Kriegen gegen Afghanistan und Irak. Ja, es ging sogar so weit, dass Bush 3 Jahre später wiedergewählt wurde, obwohl die Welt inzwischen wusste, dass der Krieg im Irak völliger Unsinn gewesen war. Zynisch gesagt, käme es jetzt in den USA zu einem massiven Terroranschlag oder zu einem Krieg, dann könnte das die Rettung von Trump sein. Und etwas dürfen wir nicht vergessen, Donald Trump ist bei seinen Fans nach wie vor sehr beliebt. Alle Kritik an Trump ist für sie bloß Fake News.
Ja, und solche Fans gibt es ja auch hier. Zum Ende unserer Trump-Watch-Sendung hören wir die Kolumne vom Trump-Versteher.
Der Donald Trump ist gar nicht so schlecht, wie die Lügenpresse da verbreitet. Ich persönlich finde zum Beispiel, ist super, dass der endlich mal die Atombombe, die brauchen, gegen den bösen Kim dort in Korea. Ja, der Kim aus Könitz. Ja, wissen Sie, ich finde, man tut so viel Geld in die teuren Waffen investieren. Es ist wirklich mal Zeit, dass man so braucht. Ich denke, auch die Schweiz könnte von dem Trump lernen. Man könnte ja mal die F-18 oder die Pilatus-Flugzeuge, die man hat, auch brauchen. Zum Beispiel gegen die Chaoten von der Reitschule in Bern oder von der Roten Fabrik in Zürich. Da könnte die Schweiz etwas von dem Trump lernen. Meine Unterstützung hat der Trump. Und wie ganz viele sagen, der sei schon bald am Ende.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war das Info vom Montag, dem 21. August auf Rabe. Alle Podcasts vom Rabe-Info sowie weiterführende Links, Videos, Bilder und Texte gibt's unter info.rabe.ch. Alle bisherigen Trump-Watch-Sendungen gibt's mit dem Direktlink www.trumpwatch.ch. Also einfach Trump-Watch und zwischen dem T und dem CH am Schluss ein Pünktchen. Die nächste aktuelle Rabe-Info-Sendung gibt es morgen Dienstag, wie immer um 11. Dann werfen wir unter anderem einen kritischen Blick auf den Grossanlass der Berner LGBTI-Gemeinde Pride West. Beigetragen zu dieser Sendung hat Katrin Hiss. Am Mikrofon verabschiedet sich der Michael Spahr. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Auf Wiederhören.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.